Daraus erkenne, o Sadhana, dass ich die Form und ihre Bestimmung wohlweislich erwog. Dein Gedanke ist schon recht. Überall da mein Heiligtum zu finden, wo du im Geist und in der Wahrheit betest. Dennoch ist daran nichts zu deuteln. Das Haus ist und bleibt die erste Hut, der unmittelbare Rechtsschutz für das geborene Kind. Ich gedachte deiner Bitte. Gedenke du auch meines Wortes und lass dein Herz die rechte Straße gehen. Sadhana zu Urs Füßen sitzend, schmiegt sich leise an ihn an. Allein, sie möchte die erhaltene Kraft nach ihrem Gutdünken verwenden, denn sie wähnt sich reif genug. Aber dass Kraft und Erkenntnis noch im ungleichen Verhältnis stehen, merkt sie auch. Fester lehnt sie sich an. Sie bittet, ins Haus einkehren zu dürfen, um mit Urs Kraft Kinder zu erwecken. Da segnet er die Sadhana und sie geht dahin. Sadhana hat ihren Altarherd aufs Herrlichste geschmückt. Hell auflodert das Feuer und die Opferschale schwingt in Kreisen, denn sie hat bestes Weihkraut eingestreut. Nun versinkt sie im Gebet. Und wie kann sie beten? Ihre Seele strömt Urs Heiligkeit entgegen. Unzweifelhaft. Sie ist gewachsen und sie spürt es selbst. Das erhebt sie zu guter Tat. Im Herzen ist Urs Bild klar und rein erstanden. Da schafft sie ihr persönliches Kinderpaar wie in einer Zeugung und Geburt. Eine Vollschaffung. Welch hohe, reine Kräfte Sadhana in heiliger Geistandacht dabei beseelen, werden diese Kinder einst beweisen. Vom Hochpriester Melchisedek fließt ein Lichtstrahl helfend her, und dieser zwischen ihm und dem ersten Schöpfungskind kreuzend ist gewaltig, und gewaltig wird das Werk. Sie ahnt kaum, dass ihr Gebet ein Schöpfungsanteil bleibt, der ihr in diesen Kindern einst die Heimkehr sichert. Jubelnd, ihr alleiniges Erstwerk vor sich zu sehen, kniet sie nieder. Und nie ward ein gewaltigerer Dank gehört. Mit großem Aufgebot gibt sie sich den Belehrungen der Kinder hin, so dass diese bald das Heiligste erleben können. Die Schau. Sie stehen den Ältesten nicht eigentlich voraus, dennoch tragen sie, zufolge Sadhanas reicher Sorgfalt, ein besonderes Verhältnis zu Ur. Ihre Liebe brennt geheim, im Vordergrund stehen heiligste Anbetung und Verehrung. Sie bedürfen dessen auch, soll durch sie ein zukünftiges Heilswerk wahrhaft helfen. als sie das erste Mal Uhr sehen und hören, liegen sie mit verhüllten Angesichtern ihm zu Füßen, ihre Herzen aber ganz in seiner Hand. Helle Freudenlichter brennen in des hohen Augen. Sadhana bittet, ob die Kinder Namen haben, und das erste Atareus Sternsonnenpaar übernehmen dürften. Lächelnd gewährt Ur ihre Bitte, betont aber, die Kinder müssten zuvor im Heiligtum Weihe und Segnung empfangen. Sadhana ist allein in ihrem Hause. Gedanken steigen auf. Warum sollen ihr die Kinder auch genommen werden, die sie aus sich selbst erschuf? Nicht war Ur personhaft da, nicht Raphael, der Tagesdominant. Sie machte doch ihr Haus dem Heiligtum gleich, dass kaum ein Unterschied besteht. Hier entbehren ihre Kinder nichts, und Ur könnte sie vor ihrem Altar gleichfalls segnen und zum Amte weihen. Regiert am Kindertag die Liebe, wie kann Ur wollen, dass sie wieder einsam sei? Da steht er plötzlich vor ihr und fragt: Sadhana, hast du deine Kinder lieb? Du meintest, meine Liebe könne das nicht wollen, deine Kinder wegzubringen, während die Fürsten im Kinderglücke schwelgen. Du hast genug Erkenntnis, um meinen Willen zu verstehen. Ich habe dich groß gemacht, Kind meiner Liebe. Erst erschrocken und dann beglückt sieht Sadhana Ur an. Ihre Fragen findet sie jetzt töricht. Selig demütig bekennt sie es: O Vater, du allein bist die ewig wahre Liebe, und mit unsagbarer Geduld bist du mir begegnet. Ich habe meine Kinder nächst dir über alles lieb, du weißt es auch, darum nimm sie mit. Es wäre keine Liebe, wollte ich ihnen dein Heiligtum vorenthalten, die weihe Segnung, die dort allein gegeben werden kann. Mein Vater, bringe sie mir gesegnet zurück. Tust du das auch aus Liebe zu mir, dass ich meinen Anteil daran habe? Steht das Deine im Vordergrund? Prüfe dich gewissenhaft, meine Sadhana. Die Aufrichtigkeit Deiner Antwort bestimmt Deinen und der Kinder weiteren Weg. Ich lasse Dir Zeit. Ur geht in den Vorraum, wo die Kinder warten. Sie sahen im Hain sein Licht und eilten schnell herbei. Nun führt er sie auf den Mahapatra, wo sie ihre erste Bergpredigt erhalten. Aus dieser werden sie einst eine Kraft zur Entscheidung zwischen der Liebe zu Ur und zu Sadhana entnehmen. Sadhana kämpft schwer, noch entscheidet sie sich zum Guten. Als Ur wieder zu ihr kommt, bekennt sie, dass die Liebe zu den Kindern sie bewegte, doch die Liebe zu sich selbst gleich stark gewesen sei. Sie habe gedacht, je eher die Kinder ins Heiligtum gelangten, je eher kämen sie zurück. Urs Liebe recht habe sie nicht bedacht, und dass sie nie allein sein könne, wenn sie ihr Herz dem heilig offenbarten Vater völlig überlasse, so wie der liebe Tag es will. Ja, seine Verbindung mit ihr könne sie ewig mehr beglücken, als wenn sie Kinder um sich hätte, in den zahllosen Zahlen aller Sonnen und Sterne. Da breitet Ur seine Arme aus und ruft: Komm, Kind, komme an mein Herz. Du hast ein gutes Bekenntnis abgelegt. Ja, Sonnen, Sterne, ganze Schöpfungstage oder ungezählte Kinderscharen, nichts von all dem kann dich so beglücken wie die innerste persönliche Verbindung mit mir. Je mehr deine Schaffenskraft sich regt, umso mehr verlangt sie die Verbindung. Gewiss, noch herrschte bei dir bloß der Gedanke vor, doch sie, im Gedanke Urjahr, regten sich ja meine Kräfte ohne Ende, und ich prüfte sie, ehe sie im Wort ein neues Urjahr zeugten. So musst auch du das Gedankliche streng prüfen. Denn einmal zum Wort gelangt, kann nur eine nachfolgende, bessere Tat den Ausgleich geben. Mein wohlerwogenes Wort-Urjahr stand in höchster Harmonie zu allen Gedankenmächten der Unendlichkeit, daraus die Tat geboren ward, die eine alles bisherige krönende Folge nach sich zieht. Aber alle Dinge meiner Werke sollen in und aus dir, meinem ersten, eigen persönlichen Kind, im gerechten Widerhall zu meiner Herrlichkeit und zu deinem Ziel erstehen. Denn deine Vollendung, Sadhana, bedeutet ernstlich die Vollendung meiner Werke. Nimm aus dieser einmaligen Offenbarung über dein bisher tief verhülltes Dasein jene Kraft in Anspruch, der zufolge du die große Schöpfungsfreiheitsprobe, die sich letzten Endes in deinem und aller Kinderherzen abspielt, bestehen und deren Endzweck erreichen kannst. Nun rufe die Kinder, gib ihnen Namen und begleite mich zum Mahapatra. Noch in der vierten Stunde werden sie als Stern-Sonnenwächter eingesetzt. Sadhana neigt wortlos ihr Haupt. Ihre persönliche Aufgabe, beinahe unabhängig vom Zutun Urs, soll die Vollendung seiner Werke bringen. Sie ist erschüttert, holt jedoch die Kinder schnell herbei und zu dritt knien sie nieder. Nach empfangenem Segen und Frieden gibt Sadhana den Kindern die Namen Oritam und Hagar. Auf dem Berge angelangt, weist Ur auf das erste Sternsonnenpaar hin und nennt die schönen Lichter Orakania und Hagarma. Satana liebkost die Kinder, erfasst sogar die heilige Hand und presst sie auf ihre Brust. Dann ist sie allein. Sie blickt Ur nach und sieht auf dem Lichtweg seine Spuren. Gute Gedanken erfüllen ihr Herz. Sie begibt sich auf die Sterne und wirkt überall segensreich, schafft Häuser, Brunnen, Haine und Tiere. Denn der Atareus Raum gehört ja ihr. Da sind die Schaffungen der Engelsfürsten nicht erstanden. Zurückgekehrt zur Atareus steigert sich ihr Tatimpuls. Auch an alle ihre Kinder denkt sie oft, zumal an Oritam und Hagar, die ihre Lieblinge sind. Dass beide einmal mehr sein werden als nur Wächter kleiner Sonnen, ist ihr bewusst. Wie wäre es also, wenn sie dort auch Kinder schüfe? Welche Freude! Könnte sie zu Oritam und Hagar sagen, seht, das habe ich allein für euch geschaffen. Gesagt, getan. Satana verleiht ihren Gedanken ohne Prüfung Worte. In ihrem geheiligten Gemach spricht sie alles aus, als wäre urpersönlich da. Noch hält sie gute Ordnung ein, begibt sich auf die Mahapatra-Spitze und übersieht ihr Werk. Urs Werk, ruft ein sanfter Wind. Ja, ja, doch ich habe es zum Dasein werden lassen, ist ihr Widerspruch. Der Wind verstummt. Ah, und die sieben Hügel als gutes Symbol für Häuser. Und in jedem entsprechend den Eigenschaften ein Kinderpaar. Siebenmal geht eine Kraft von Sadhana aus, weil sie will. In Klammer siehe Sankt Sanctuarium Kapitel 4. Eilig steigt sie ab, findet die Häuser und in ihnen reine, zarte Kindlein vor, doch gestaltlich kleiner als die ersten Kinder. Umso größer ist ihre Liebe zu ihrem Werk, vergisst aber nicht zuerst Gott Vater inbrünstig zu danken. Alsdann trägt sie behutsam und jubelnd die Kindlein in ihr Haus. Dort sollen sie erwachen. Zunächst richtet sie ihr ganzes Haus zu einem Fest der Liebe her und weckt die Kleinen auf. Welche Seligkeit durchbraust ihr Herz, welch lauter Dank den Raum. Übertönt aber nicht der laute Jubel ein kleines, feines Stimmchen. Nein, es war Urs Wille, sagt sie sich selber vor. Wie hätte es sonst werden können? Die Kinder sind aus meiner Kraft geboren. Ich habe es gefühlt. Dass bei dieser Schaffung der Stern über ihrem Haupte einen Strahl verlor, bei ihrem Danken wieder leuchtete, doch mit einem blassen Schein, weiß sie nicht. Über allem emsigen Schaffen geht die Uhr der Ewigkeit weiter. Sadhana belehrt die Kleinen gut, weist aber leider zu oft darauf hin, dass sie Urs Erstling sei und die herrliche Sonne aus sich erschaffen konnte. Nun setzt sie die Kinder als Hügelälteste in die Häuser ein, obwohl sie bei kleiner Prüfung selber merkt, es fehle ihnen dazu Urs persönliche Weihe. Die Hügelhäuser gehören ja zu meinem Haus, sagt sie bei sich selbst. Doch sie tut auch Gutes. Als sie die Kinder ein Loblied lehrt, klopft es zweimal und einmal an. Lauschend steht sie auf, eilt zur Pforte, und schon singt sie vor Ur nieder, ihm zu danken und um seinen Segen bittend. Ernst ruht sein Blick auf ihr, doch seine Hände segnen und erhebt sie hoch. Fest schmiegt sie sich an seine Brust. Staunend grüßt sie Oritam und Hagga. Ähneln diese nicht sehr den Fürsten, innerlich und äußerlich? Wieder dankt sie innig, dass Gott Vater sie viel Werk gelingen ließ. Sie darf die Kindlein bringen. Ur segnet sie, übergibt sie Oritam und Hagga und gebietet, in einem Hügelhaus auf ihn zu warten. Dann, als Sadhana allein ihm gegenübersteht, ist ihr plötzlich, wie wenn auf allzu hellen Jubel eine viel zu schwere Stille folgt. Das kommt daher, weil nicht Gott Vater auf dem Stuhle sitzt, wie sie in der letzten Zeit den Namen meist gebrauchte, sondern ein ganz heilig großer Ur. Sadhana, der große Ruf an dich erfolgt. Lastend fällt das Wort auf sie herab. Wie schwer Ur es ist, dies auszusprechen, kann sie nicht mehr spüren. Du nicht und kein Fürst haben ihn bisher vernommen. Jede Offenbarung war eine eurem Lebensdasein angepasste Lehre. Doch wäret ihr nur dazu ausersehen, um als Einzelwesen wieder mit mir eins zu werden. Wahrlich, da hätte es des ungeheuren Werkaufbaues nicht bedurft. Das Einssein gipfelt nicht darin, dass ihr als Gedanken wieder ins Unendliche gelangt. Da wäre ja das Jahr der Tat umsonst erstanden. Umsonst meine hocherhabenen Ausgleichskämpfe. Ich wurde durch sie nicht vollkommener, auch nicht mein innerliches Werk. O nein, ich ließ die entfachte Macht, die Unendlichkeit durcheilen, für jene Gedanken, die ich vor den Kämpfen schon dem Kindwerk zubedachte, auserkoren zur Persönlichkeiten, mir getreu zum Ebenbild gemacht. Wohl nimmt jede Nacht euch in mein Wesen ein, aber nicht, um aufgelöst zu werden, sondern um gesteigerte Kräfte aufzunehmen, damit das Kindwerk in das ewig zunehmend bedachte Sachwerk hineinwachsen und es überflügeln kann. Die Schöpfung bestimmt zum kleineren Teile euren Weg. Mehr soll euer Weg die Werke lenken. Denn auch das Urjahr gibt nicht mir, dem Schaffer, Aufbau, Richtung, Lauf und Ziel. Nein, ich allein gebe es dem Werk. Habe ich euch mir in allen Stücken ähnelnd angeglichen, so kann von euch werkmäßig das erwartet werden, was ich vom Taturjahr erwarte. Im ganzen Urzyklus verliert, selbst in den großen Trennnächten zwischen den Jahren, kein Kind das Sein. Nichts geht rückwärts, sondern ewig zurück in mein Urherz. Verändert sich das Dasein der Geschöpfe, so auf der Basis der Veränderungsfolge aller Tageseinzelwerke. Die Veränderungsfolge hat ebenfalls die Weisheit dem Dasein meiner Kinder angepasst und nicht umgekehrt. All das besagt, dass ich, der ewig heilige Ur, Äonenzyklen im Reichtum meines Wesens fertig aufgespeichert habe. Da braucht niemand sich zu sorgen, was nach der Kindzeit werden wird. Daraus kannst du, Sadhana, auch erkennen, dass Nichtigkeiten völlig fehl am Platze sind. Und nichtig wäre es, hätte ich dich und meine Fürsten, wie jedes Kind, um euretwillen allein gemacht. Das Gewaltige liegt darin, mein höchst vollkommenes Ich, Inbegriff der stehenden und waltenden Machtpolarität, in Kraft, Gewalt und Stärke, duldet unmöglich neben sich ein Werk, das nicht mindestens als ein gerechter Widerstrahl vom Ursein anzusprechen ist. Oder leiste ich mir ein schöpferwidriges Werk? Oh, niemals! Gleichfalls aber wäre es nicht gut, stellte ich aus meiner Machtvollkommenheit alles fertig mit einem Hauch heraus. So spielte ich mit meiner Macht wie ein Kind mit einem Spielzeug ohne Sinn und Zweck. Was du jetzt hörst, steht in keinem Vergleich zu dem bisher Gehörten. Der große Ruf an dich ist der Ruf an das Werk und nicht mehr nur zu deiner persönlichen Entwicklung. Du bist wie jedes Kind ein oberstes, heiliges Stück aller meiner Taten. Deshalb hängt des Werkes Fortgang im gesamten von meinen Kindern, diese entsprechend der Persönlichkeit vom Werkfortgang ab. Dennoch ist ein jeder Fortgang nirgends anderswo als meinen Händen zu entnehmen. Du hast die zunehmende Kraft erstmals frei angewendet. Glaube aber nicht, dass ich deine Arbeit billige. Trotzdem will ich deinen Tatimpuls nicht dämpfen. Auch nicht in der Gefahr, dass aus der Schöpfungsfreiheit eine Schöpfungsfessel wird. Verminderte ich zufolge dessen euren Impuls, so würde das Werk ohne meinen selbstgerechten Widerschein zu einem Spielzeug werden, ein Nichts für nichts. Wie ich meine Schöpfermacht, Priesterkraft, Gottgewalt und Vaterstärke vollständig geeint in Anspruch nahm und daraus allen Werken in Gerechtigkeit die Vollendungsmöglichkeiten schuf, so und nicht anders soll es mit meinen freigeborenen Kindern werden. Die nach hellster Erkenntnis beanspruchte Kraft, Gewalt und Stärke, soweit euch überlassen, vollenden euch. Du gingst am Rand des Schöpfungsordnungsweges und nicht mehr inmitten, meine Sadhana. Würde ich aber deine eigenwillige Kraft hemmen, müsste ich hemmend in das gewaltige Zyklusgetriebe eingreifen und nicht bloß in das kleine Rad des sechsten Tages. In der Erprobung eurer Kraft werdet ihr Urkinder. Das wieder hat zur Folge, dass ich mich im Urtum offenbare. Darum, Sadhana, wird mir ein Schöpfungsopfer niemals zu groß und zu bitter sein, erreiche ich dadurch den Endzweck meiner Werke. Die restlose Gegenseitigkeit zwischen Urvater und Urkind lautet: Je unsagbarer ein Opfer vom Opferträger gefordert werden wird, umso gewisser werde ich das mir gesteckte Hochziel unter größter Berücksichtigung des den Kindern gegebenen Freiheitsgesetzes erreichen. Das ist der Ruf an dich, Sadhana, du geheiligtes Negativ. Willst du Vollendung werden und bringen, so musst du dieses Rufes Inhalt sein. Das Werden gilt dir, das Bringen dem Werk. Ich beschneide deinen Willen nicht, aber ebenso wenig meine Ermahnungen und Offenbarungen um den Preis, dass du die schöpferische Befähigung weniger anwendest, um dadurch etwa ein Schöpfungsopfer zu vermeiden. Die ersten vier Tage, deren tiefsten Sinn auch dir erst der siebente enthüllt, brachten euch ersten schon am vierten Abend so viel Befähigung, dass ihr die Angleichung der mir vorbehaltenen, gerecht gestellten Bedingungen an das den Kindern zurechtgegebene freie Wille Gesetz als das reguläre Schöpfungsgesetz anerkanntet, und zwar für das ganze Taturjahr. Ohne gewollte Lenkung habt ihr beide Fundamente für euch ausgeglichen. Ihr habt an jenem Abend das Urjahr übersehen und seid die Mitbegründer ihres Ausgleichs geworden. Zuvor bestand da ein Lebenserreger, ein Erhalter. Meine Bedingungen. Ich gab das Freiheitsgesetz als Mitfundament dem Taturjahr, aber nicht aus meiner Macht, weil sonst jede freie Willensregung außerhalb des Ordnungsplans, dessen zwangsläufige Führung bedeuten müsste. Wäre ich allein der Einsetzer des freien Kindwillens, bliebe ich auch sein oberster Herr aus meiner Macht und der alleinige Verantwortliche. Ich könnte kein Kind zur Rechenschaft ziehen, was es unter dieser Gesetzmäßigkeit beginge. Unschuldig wäre jedes, würde es auch einen ganzen Tag aus seinen Ordnungsangeln heben. Unfähig aber auch, das zu werden, was ich ursächlich in alle zeugte. Wie ich zufolge meiner Bedingungen die Verantwortung für das Gesamtwerk selber trage, so ruht eine Mitverantwortung zufolge eurer Freiheit als zweitem Fundament und nunmehr vorangesetztem Lebenserreger im Fortgang aller Einzelwerke auf dir, meiner Sadhana, auf den Engelsfürsten, den zu berufenden Wächterengeln, ältesten Engeln und bald erstehenden Befehlsengeln. Aus meiner Verantwortung hob ich das Freiheitsgesetz zum Mitfundament durch die Bedingungen und erfülle es. So müsst ihr aus eurer übernommenen Verantwortung durch das Freiheitsgesetz meine Bedingungen respektieren, ausgleichen und erfüllen. Durch diese Wechselwirkung werden alle Kinder einst vollendet, wie in anteiliger Weise die Werke durch die Kinder ihr. Und siehe da, es ist alles gut geworden, haben sollen. Welch eine Aufgabe liegt vor dir? Es handelt sich nicht darum, dass du schöpferisch tätig bist, sondern wie. Nicht die Menge der Werke wirken vollendend, sondern die Arbeitsweise. Messe nie ein Urjahr mit dem Maße eines Tages, desgleichen nicht dessen Fülle mit einer Stunde ab. Raum und Zeit haben ja ihr Maß, doch die Urewigkeit allein besitzt mein Urmaß, und das heißt unermesslich. Sieh, so bin ich selbst das Maß des Unermesslichen, während du und die vier ersten Stuhlgruppen dasjenige eines Tages seid und die aus euch kommenden Scharen entsprechen je einem Stundenmaß. Alles zusammen bildet auch in vorbesagter Wechselwirkung den Makro- und den Mikrokosmos. Denn keine Stunde, kein Tag ohne Urewigkeit, aber auch diese nicht ohne Anreihung von jenen. Jedes Maß ist folgerecht einzuhalten. Du erkennst, was ich dir damit sagen muss. Deine Fähigkeiten musst du auf die gegebenen Raumzeiten verteilen. Bediene dich der Weisheit, wie auch ich es tat, um meinen Willen höchst ausgeglichen zu personifizieren. Meine Macht konnte ja mit einem Hauche alles werden lassen. Meine Weisheit aber verteilte es auf Raum und Zeit. Jeder Unterteilung meines Grundmaßes haben sich die Kinder anzupassen, soll eine Weiterbildung ihnen nützlich sein. Nun messe deine letzte Arbeit aus, meine Sadhana. Das Sachwerk hat trotz Begrenzung größeren Spielraum. Jedoch beim Schaffen frei geborener Kinder sind Maß und Ziel umso gewissenhafter einzuhalten, weil ich von Anfang an so hoch den Gnadenbogen wölbte, dass auch du nicht seine Höhe je ermisst. Du als mein gerechter Widerhall solltest eine heilige Zahl zeugen. Und von vornherein stand die Vierwesenheit auf dem Ordnungsplan. Du hast es auch gewusst. Aus den von dir zu bildenden 4 Kinderpaaren sollte in freier Fortpflanzung deine Schar erwachsen. Wie aus den von den Fürsten gezeugten Kindern ihre Scharen. Vor mir kannst du keine Werkwidrigkeit verstecken, aber du wolltest es hinter der Liebe zu deinen Kindern. Wer hätte mich wohl hindern mögen, dass ich mir die Schöpferfreude vorbehielt? Doch ich habe sie jedem Kind gegönnt. Welch eine Liebe zu euch allen! Siehe ferner. Meine Ursonne gibt ihr Licht den Urzentralsonnen, diese den Zentralsonnen und so fort, und wird da eine Gruppe aus der anderen gezeugt und auch gespeist. Hat so der letzte kleinste Stern sein Licht nicht aus meiner Sonne? Deine 4 Kinderpaare sind vollwahre Lebensträger für deinen Kindwerkteil. Wäre so das letzte Gruppenkind nicht auch dein ganz persönliches Kind? Da die Kraft zu dessen Werden ich dir freundlichst überließ. Auch deine Kinder besitzen aus mir über dich den Tatimpuls. Willst du deine Freude der meinigen gerecht angleichen, so lasse deiner Kinder Freude deine höchste sein. Denn Sadhana, merke es dir gut. Die Freude aller meiner Kinder ist meine Urfreude, ist mein Schöpfer, mein Titanenjubel. Ich liebe mich nicht in meiner Person, vielmehr in meiner Hände Arbeit. Und meine Kinder sind meine heilig schönste, vollkommenste Tat. Mein Hochziel ist in der Vermehrung der Kinder, durch sich selber festgegründet. Bist du meine Fackel, so steht zu unser beider Recht, dass deine Arbeit meiner würdig sei, weil dein Recht nur aus meinem Urrecht kommen kann. Du kannst allein das Raum- und Zeitmaß tragen, freilich unter allen Kindern das Vollkommenste. Sieh, meine Liebe, die an diesem Tage herrscht, tritt vor dein geschaffenes Werk, dass dir daraus kein Fehl ersteht. Ich sehe deine Kindlein als geboren an. Lass sie auf den Hügeln wohnen und mache sie zu treuen Hütern deiner schönen Atarois. Sind sie reif, dann bringe sie mir in das Heiligtum. Zeit und Weg kündet dir dein Herz. Nun weißt du es, wie du in allen Stücken richtig wirken wirst. Versenke das Gesagte in dein Herz, prüfe deine Seele und lass deinen Geist die heilige Rückverbindung bilden. Meine Liebe gibt dir Zeit dazu. Ich will deine Kindlein holen. Oritam und Hagar haben sie um weiteres erhellt, so dass sie deinem Haus zum schönsten Schmuckstück werden können. Sei gesegnet, liebliche Sadhana, Kind meiner Gnade. Nach dieser unfassbaren Liebe bleibt in Sadhana nichts zurück als demütige Hingabe. Als Ur an ihr vorübergeht, wirft sie sich auf seine Füße und umklammert sie mit beiden Händen. Ihr tiefstes Empfinden hat kein Wort. Ur lässt sich halten, neigt sich nieder, hebt Sadhana ans Herz und bettet sie in seinen Schoß, in die herzliche Barmherzigkeit. Heilige Zwiesprache unter dem Einfluss erhabener Bedingungen. Sie hat viel gewonnen, ob sie es aber auch behält. Ur geht seinen Weg mit Freude und Trauer. Die Trauer gilt keiner verlorenen Zeit, denn bei ihm ist nichts verloren. Sie gilt jenem Schmerz, wenn Sadhana über sich selber trauern muss. Wie entsetzlich dieses werden kann, fühlen vornehmlich seine tragenden Eigenschaften: Geduld, Liebe und Barmherzigkeit. Er wird jetzt schon mit diesen Kindern leiden, und sein Schmerz wird der unendlich größere sein, sonst wäre keines Kindes Schmerz zu heilen. Dann müsste ein ewig quälendes Feuer brennen, das mit seinem Urfeuer keine Identität besäße. Allein über ein Opfer wird das Urfeuer jenes Schmerzensfeuer völlig löschen können. Ur deckt die Trauer zu. Oritamhaka sollen sie nicht sehen. Wie liebt er beide, allerdings nicht mehr als die Ältesten. Ihre Hingabe an ihn gleicht einem Schrein, während Andacht, Anbetung, Ehrfurcht und Demut den Nachkommenden ein Mahnmal sind, in Ur, den ewig Heiligen, den ewig Einzigen und Wahrhaftigen, zu erschauen. Selbst Satana spürt es im späteren Zusammensein mit ihnen. Sie erkennen stets, ob etwas beide Fundamente hat oder nur eines. Stehen Satana zur Seite und ihre Liebe zu ihr ist helfender Art. Diese Liebe hat an den Kleinen noch ein gutes Werk vollbracht. Sie sind so selig und gehen kaum von ihres Vaters Seite. Alle mit sich führend, setzt er Oritam und Haka auf den ersten Sternsonnen ein. Als er auf viel Geschaffenes deutet und sagt, dass das ihre Arbeit werden solle, schlingt Oritam seinen Arm um Satana und erwidert: Guter Vater, Satana ist unsere Mutter und wir sind deine und auch ihre Kinder. Liebreich hat sie für uns vorgesorgt. Wir nehmen ihre Gaben dankbar an. Die Sonnen sind ja groß und viel bleibt noch zu tun. Ich bitte, dass du, allheiliger Ur, mein Wort für Sadhana als gerecht gesprochen wertest. Das Funkeln hehrer Augen fällt auf Oritam. Nunmehr deutet Ur auf die übrigen Sternsonnenpaare, die vom Lichtberg der Orakania gut auszumachen sind, und sagt: Oritam, Haka, vier Sonnenpaare umkreisen die Atareus. Sadhana als mein gerechter Widerhall symbolisiert mein Ich, die Fürsten meine Eigenschaften, die Ältesten die 12 Grundstrahlen. Hätte ich das Werk auf meine Macht gestellt, so hätte nächst Sadhana erst die Darstellung der 4 Wesenheit erfolgen müssen. Zum Segen meiner Kinder setzte ich die Personifikation der Eigenschaften vor jene meines 4 geteilten Herzens, wie ich die Ordnung der Kinder wegen vor den Herrschaftswillen rückte. Allein die Darstellung der 4 Wesenheit ist zwischen Fürsten und Ältesten einzureihen. So wie ein Urerzengel und Erzengel das Positiv und Negativ einer Eigenschaft verkörpern, so verkörpert ihr als erster Wächterengel meine Schöpferwesenheit. Ihr sollt nun 3 Kinderpaare zeugen, die als Verkörperung des Priester, Gott und Vatertums euch gleichwertig sind. Sie kommen aus euch, aber merkt euch alle gut. Als Kinder seid ihr vom Ersten bis zum Letzten, vom Größten bis zum Kleinsten, ohne Unterschied, vor mir mein Kindwerk. Die Nebeneinandersetzung gilt bei euch, Oritam und Hagar, ebenso wie bei den vier Wesensteilen, wohl meinem Schöpfertum entsprungen, trotzdem insgesamt das Ur-Ich, mein Urherz ausmachend.